Früher war das so, dass die Kunden teilweise vor den Infobüros übernachtet haben, um am nächsten Tag, tatsächlich, du guckst erstaunt, am nächsten Tag zu Vertriebsstart ihre Einheit, die es vielleicht auch nur einmal gab mit der Ausrichtung etc. Zu reservieren. Und heute merken wir, ist das natürlich absolut gar nicht mehr so, logischerweise. Also übernachtet keiner mehr vor dem Infobüro.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Die Kunden brauchen Sicherheit und Zuverlässigkeit. Und wenn wir bauen, kaufen die Leute auch. Sophie Jensen ist Head of Sales bei Bonava. Sehr offen spricht sie über die Verkaufszahlen der Jahre 2023 und 2024 und über die Entlassung im Unternehmen. Es geht aber auch um die über 50 Projekte, die derzeit in der Pipeline sind, um Festpreisgarantie, garantiertes Fertigstellungsdatum und Vorverkaufsquoten. Ich spreche mit Sophie über das Einsparpotenzial im Ausstattungsbereich und wie die potenziellen Käufer darauf reagieren, über technische Lösungen und Happy Neighborhood. Sophie erzählt über ihr Jahr in Amerika und warum sie das zur Immobilie brachte, verrät, wer ihre größte Kritikerin ist und warum sie Altbau nicht und Woltersdorf sehr gern mag. Dazu noch Blaubeeren und Himbeeren. Fertig ist der Podcast. Bevor es losgeht, auf immocom.com gibt es erstens jede Menge Informationen zur Immobilienbranche und zweitens den Veranstaltungskalender 2025. Fragen und Anregungen jederzeit sehr gerne an mich und jetzt viel Spaß mit Sophie. Immobilieros Podcast heute mal wieder und alle Hörer wissen, dass ich das ganz besonders mache mit einer Podcast-Premiere. Es ist Sophie Jensens erster Podcast, Head of Sales von Bonava. Hallo, liebe Sophie.
Hallo, guten Morgen, freut mich sehr.
Ja, mich auch. Ich bin sehr gespannt.
Ich auch.
So, wenn ich Bonava sage, wissen alle, worum es geht. Es geht um das Thema Wohnen. Meine erste Frage, viele reden über angepasste, kleinere Grundrisse als Teil der großen Wohnungsproblematik. Die ist vielschichtiger, das wissen wir beide, aber wir wollen trotzdem mal so einsteigen. Du bringst noch ins Spiel so wirklich nötig, nice to have. Erklär mal euer Prinzip so ein bisschen.
Wir mussten natürlich uns auch, wie alle anderen Marktteilnehmer, auch irgendwie an die veränderten Marktbedingungen anpassen. Da reicht es aber nicht nur zu schauen, wie können wir Grundrisse besser gestalten, damit es nachher auch über den Preis einfach günstiger wird. Das kann man machen, wenn es um zukünftige Projekte geht für die Planung. Wir mussten natürlich handeln und schauen, was in den aktuell laufenden Projekten machbar ist. Wo haben wir Einsparpotenziale quasi?
Ist das Einsparpotenzial?
Genau, das haben wir uns angeschaut in jedem Projekt. Jedes Projekt haben wir uns unter die Lupe genommen und haben geschaut, okay, eigentlich können wir es am besten über die Ausstattung generieren. Das heißt, wir haben uns die Ausstattung angeguckt. Ich würde sagen, wir haben eine recht gute Ausstattung, Grundausstattung mal gehabt, wie zum Beispiel Parkettfußboden. Ist es denn jetzt wirklich für jeden Kunden notwendig, einen Parkettfußboden zu haben? Genau,
Du schüttelst schon
mit dem Kopf. Genau, das ist der Punkt. Und dann haben wir gesagt, okay, gehen wir einfach mal runter auf Laminat. Und so haben wir es auch zum Beispiel mit den Wänden gemacht. Ist es notwendig, für jeden eine Q3-Spachtelung zu haben? Oder reicht es vielleicht mit der Raufasertapete? Sind elektrische Rollläden wirklich notwendig? Oder ist es manuell vielleicht erstmal als Grundausstattung ausreichend? Was ein großes Einsparpotenzial zum Beispiel auch ist im Siedlungsbau, ist die Garage wirklich für 20.000 Euro jetzt schon notwendig oder reicht es erstmal, einen Stellplatz überhaupt zu haben und der Kunde rüstet das gegebenenfalls nach? Es ist jetzt nicht so, dass wir das komplett verneinen und sagen, wir können nur diese Grundausstattung durchsetzen, sondern der Kunde kann das immer mit unseren Sonderwünschen noch upgraden. Also wenn es einen Kunden gibt, der sagt, nee, ich möchte aber Parkettfußboden haben, dann ist das natürlich gegen einen gewissen Aufpreis auch weiterhin möglich. Mit der Grundausstattung, die so runtergeschraubt zu haben, haben wir es aber geschafft, den Einstiegspreis niedriger zu setzen und somit mehr Kunden es zu ermöglichen, sich wieder ein Haus oder eine Wohnung zu leisten.
Da es ja jetzt Projekte waren, die schon in Arbeit waren, habt ihr ja bestimmt da auch mit Käufern zu tun gehabt, die schon mal gesagt haben, ich will das jetzt kaufen und dann habt ihr plötzlich ein Downgrade gemacht. Wie haben die denn reagiert?
Tatsächlich war das gar nicht für so viele Kunden ausschlaggebend, weil sie gesagt haben, lieber leisten wir uns jetzt oder können wir uns jetzt dieses Haus leisten, anstatt dass wir uns das nicht leisten können und sagen dann, okay, dann machen wir in 10, 20 Jahren halt selbst den Fußboden nochmal und dann legen wir uns das Parkett zum Beispiel rein. Also die Kunden waren eigentlich dankbar darüber, dass die Preise dadurch gesunken sind.
Also dass ihr eine Lösung angeboten habt, auf sozusagen. Jeden Fall. Okay. Ja. Geht noch mehr Einsparung oder seid ihr jetzt schon...
Ich würde sagen, da sind wir jetzt bei der Ausstattung, was ich gerade benannt habe, schon am Limit. Natürlich könnte man jetzt sagen, wir packen wie in Amerika Teppichboden überall in die Schlafzimmer. Okay. Aber irgendwo hat das natürlich auch für uns ein gewisses Maß, wo wir sagen, wir wollen natürlich trotzdem Qualität anbieten. Und deswegen haben wir uns dagegen entschieden.
Okay. Du bist ja Head of Sales, also dein Hauptgeschäft ist Verkaufen. Viele Jahre lang lief das ja so im, ich sage jetzt Selbstlauf, klingt, es soll nicht despektierlich gemeint sein, aber da musstet ihr wahrscheinlich jetzt nicht so viel Aktionen unternehmen. Die Leute sind vorsichtiger, es ist viel Unsicherheit da, die Banken gucken kritischer, du brauchst mehr Eigenkapital. Habt ihr auch die Ansprache potenzieller Kunden verändert? Ist die gleich geblieben?
Also da gibt es eine kleine Anekdote, die wir intern immer sagen. Früher war das so, dass die Kunden teilweise vor den Infobüros übernachtet haben, um am nächsten Tag, tatsächlich, du guckst erstaunt, am nächsten Tag zu Vertriebsstart ihre Einheit, die es vielleicht auch nur einmal gab mit der Ausrichtung
Weil
etc. Ecke
oder
richtig,
Bin, ja.
genau, zu reservieren. Und heute merken wir, ist das natürlich absolut gar nicht mehr so, logischerweise. Also ist übernachtet keiner mehr vor dem Infobüro. Dennoch brauchen die Kunden einfach mehr Zeit. Also selbst bei einem Beratungsgespräch ist es selten, dass die Kunden sagen, okay, die Einheit möchte ich jetzt reservieren. Die meisten wollen darüber einfach schlafen und reservieren dann quasi später. Wir merken aber, die Kunden brauchen zwei Dinge besonders. Und zwar ist das Sicherheit und Zuverlässigkeit. Bedeutet, wir versuchen schon in der Ansprache darauf einzugehen. Wir versuchen denen zu sagen, wenn ihr bei Bonava kauft, habt ihr bestimmte Sicherheiten. Welche Sicherheiten sind das? Zum Beispiel, wir haben eine Festpreisgarantie. Bedeutet, wenn der Kunde bei uns beurkundet, dann ist es eben so, dass dieser beurkundete Kaufpreis steht und nicht, selbst wenn die Baupreise irgendwie sich erhöhen, sich dann der Kaufpreis im Nachhinein noch erhöht. Das machen Marktteilnehmer so. Das wissen wir. Bei uns ist es nicht so. Wir bilden keine Projektgesellschaften wie andere zum Beispiel, dass wir leicht sagen können, okay, die Projektgesellschaft geht jetzt insolvent. Und von daher ist das schon mal eine Sicherheit Nummer eins. Wir stellen auch Erfüllungsbürgschaften, all diese Dinge. Und auf der anderen Seite ist diese Zuverlässigkeit sehr, sehr wichtig für die Kunden. Wir haben zum Beispiel, fällt mir jetzt ein Projekt in Schönefeld, weiß nicht, ob du das kennst, Stadthäuser am Park Nummer 3 heißt es, ja. Da haben wir auch schon 3 weitere Baufelder gehabt. Das ist wirklich ein Selbstläufer, weil da haben wir sehr viele Kunden, die auch immer sagen, hier mein Bruder möchte noch kaufen oder meine Eltern möchten noch kaufen. Und da haben wir zum Beispiel einen Konkurrenten, der auch dort um die Ecke gleich baut. Und die Kunden kommen von dem Konkurrenten zu uns und dann denke ich mir, okay, warum jetzt bei dem nicht kaufen, die waren ja gerade da und die sagen, na, die sind schon 6 Monate drüber. Das heißt, dieses Fertigstellungsdatum, was wir denen garantieren, das halten wir auch ein. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig. Und darauf sind wir dann auch stolz.
Aber Fertigstellungsdatum einhalten ist ja erstmal sehr schön und das funktioniert auch immer ohne große Schmerzen, weil wir sehen ja überall, es dauert alles länger, es gibt zu wenig Handwerker, die Handwerker sind zu teuer.
Ja, wir planen das aber mit ein. Und lieber sagen wir dem Kunden 2, 3 Monate später und halten das auch fest im Kaufvertrag, als dass wir den Kunden etwas versprechen, was wir nicht halten können. Und übergeben dann lieber sogar gegebenenfalls auch früher. Und darüber freuen die Kunden sich logischerweise dann auch. Aber für uns ist es ganz wichtig, das einzuhalten.
Ah, okay. Also Bonava müssen wir jetzt eigentlich nicht so richtig vorstellen, weil jeder war schon mal in so einem Haus drin, jeder ist schon mal dran vorbeigelaufen, hat eins gesehen. Trotzdem sag mal so ein bisschen was zu Bonava in Deutschland.
Wir sind letztendlich in den Metropolregionen bundesweit vertreten, haben 5 Regionen. Region zum Beispiel Nord ist Hamburg-Ostsee, dann Region Berlin, Berlin-Brandenburg ganz klassisch, Sachsen. Für dich interessant vielleicht, Leipzig-Dresden. Dann haben wir noch NRW, das ist Köln-Düsseldorf, aber auch der Aachener Teil zum Beispiel. Und dann noch Rhein-Main-Neckar nennen wir das Ganze. Die Region ist vertreten in Frankfurt, Mannheim und Stuttgart. Genau, also letztendlich, worauf beschränken wir uns da, wo die Menschen eigentlich leben wollen?
Wie viele Projekte habt ihr so in der Pipeline?
Ich glaube, wir haben gerade aktuell so 53 Projekte in der Pipeline. Und die sind überall gleich vertreten. Also kann man jetzt, ist klar, in Berlin haben wir viele, in NRW haben wir viele, sind so die Hauptstandorte, würde ich sagen.
Ja gut, das ist ja auch die größte Fläche und die meisten Menschen. Gut. Sehr schön. Erstmal soweit. Jetzt erzähl mal ein bisschen was zu dir. Warum Immobilien?
Interessante Frage, ne?
Ja.
Ja, also es ist so, dass ich während meines Abiturs bin ich ein Jahr nach Amerika gegangen, habe in Phoenix, Arizona in der Nähe gelebt, bin dort zur Highschool gegangen, haben ja viele während des Abiturs mal gemacht. Und wie der Zufall es so wollte, waren meine Gasteltern Immobilienmakler. Und ich muss zugeben, bis zu dem Zeitpunkt, ich wusste absolut nicht, was ich mal beruflich machen will. Hatte noch nicht so den Plan. Ich finde, da wird man auch wenig gefördert in der Schule und wie das rauszufinden. Und meine Gasteltern haben dann immer gefragt, hast du Lust, am Wochenende mitzukommen zur Besichtigung? Und eigentlich denkt man sich so, ein Teenager in dem Alter möchte vielleicht was anderes machen, als die Eltern beim Arbeiten zu beobachten.
Ja.
Aber es hat mich tatsächlich total interessiert. Es hat mich immer interessiert zu sehen, was sind so die Wünsche der Kunden und immer zu schauen, kann man die Kunden bedienen? Was ist so die bestmögliche Einheit? Was für ein Haus kann man denen am besten zeigen, dass die Kunden genau das halt haben wollen? Und für mich war eigentlich nach diesem Jahr klar, dass ich zur Immobilienkauffrau die Ausbildung machen möchte nach meinem Abitur. Und ich hatte schon immer so einen kleinen Drang zum Vertrieb, würde ich sagen. Meine Oma war auch selbst im Vertrieb. Und die ist so meine größte Kritikerin, würde ich sagen.
Oh.
Und die versuche ich mal zufriedenzustellen. Und ich bin eigentlich selbst im Vertrieb ja dann auch bei der Bonava gewesen. Nicht irgendwie im Vertrieb gewesen, um die Beste im Team zu sein, sondern um meine Oma irgendwie zufriedenzustellen. Und genau, dann bin ich...
Was ist denn die Oma zufrieden? Was kritisiert denn die Oma?
Ja, die sagt immer, du musst die Beste in allem sein. Ja, und sie war selbst auch überall die Beste und sie will natürlich auch, dass man überall die Beste ist. Und das macht sie dann am meisten stolz.
Okay, und du wolltest aber unbedingt im Wohnbereich sein. Also ich nehme an, deine Gasteltern haben jetzt auch Wohnhäuser.
Mhm. Ja, Wohnen hat mich am meisten interessiert. Also es hat mich schon selbst interessiert, bevor ich noch selbst gar keine Wohnung hatte. Da habe ich schon für Freunde Wohnungen gesucht und mit besichtigt. Und ja, Gewerbe ist tatsächlich gar nicht so unbedingt meins. Ich habe 8 Jahre vorher auch, bevor ich bei der Bonava war, im Investment gearbeitet. Da gab es natürlich auch Bürohäuser, Logistik, Immobilien oder Einkaufszentren, die wir mit verkauft haben. Aber es hat mich immer Wohnen gereizt.
Okay. Okay, was muss jetzt eine Werbung haben zum Beispiel für ein Haus, eine Wohnung, wo du sagst, die will ich haben?
Für mich selbst privat? Ich bin tatsächlich, das ist sehr lustig, ich bin im Altbau aufgewachsen, hohe Decken, Stuck etc. Ich hasse Altbau.
Das ist aber wirklich selten.
Ja, tatsächlich ist es so, ich mag das nicht, wenn die Dielen da knarren, das ist überhaupt nicht meins. Das heißt, deswegen bin ich auch wahrscheinlich bei der Bonava letztendlich gelandet. Ich liebe Neubau. Also ich brauche jetzt nicht diese hohen Decken. Das ist natürlich auch von der Energie viel effizienter. Man muss nicht so viel heizen. Als
aber ist auch von der Ausstattung her. Ne?
Ja, richtig, genau. Und was würde mich reizen? Eine Dachgeschosswohnung mit riesen Dachterrasse, mit Südausrichtung oder Südwestausrichtung, das wäre schon meins.
Gut, also das kommt jetzt nicht so ganz überraschend, oder?
Ja, vielleicht, weiß ich. Ich brauche aber tatsächlich, jetzt wird man lachen, vielleicht sagen einige, ich bin noch nicht so alt, aber für mich bin ich schon ein bisschen älter. Umso älter ich geworden bin, umso mehr zieht es mich aus der Stadt heraus tatsächlich. Ich muss jetzt nicht direkt hier am Kudamm wohnen. Und deswegen finde ich auch unsere Projekte so toll bei der Bonava, weil wir natürlich schon in den Speckgürtel auch gehen. Und wir haben zum Beispiel ein Projekt, was bald kommt in Woltersdorf. Und das wäre total meins. Ja, also schön draußen, da eine schöne Dachgeschosswohnung, einfach im Ruhigen, wäre genau perfekt für mich.
Okay, aber kein Haus, oder was?
Ich bin nicht so der Hausmensch irgendwie. Also ich habe keinen grünen Daumen. Und dann mit dem Garten, ich weiß nicht, ob das so gut wird. Von daher, Dachgeschoss wäre schon meins.
Gut, also jetzt wissen alle, falls jemand eine Wohnung für Sophie hat, ja, dann nicht wenden, ich leite es dann weiter. wir haben jetzt vorhin auch darüber gesprochen, Baukosten, wie ihr das so ein bisschen versucht habt, für eure Kunden, potenzielle Käufer anzupassen. Jetzt wird ja immer als ein Allheilmittel Module und serielles Bauen gepriesen. Macht es das besser? Bei euch würde sich das ja anbieten, so bei Reihenhäusern geht das ja eigentlich immer ganz gut. Wie stehst du dazu?
Tatsächlich sehr positiv. Wir haben ja auch eine Systembauweise. Und
Plattenformbauweise heißt das, glaube ich, bei euch, ne? Oder so nennt ihr das, oder?
Massivbauweise nennen wir das. Also das bedeutet Stein auf Stein. Wir haben vorgefertigte Kalksteinsteine, die wir in Zusammenarbeit mit Zeller zum Beispiel planen und die setzen das um. Ich finde das super, weil nicht nur auf der Baustelle muss nichts mehr zugeschnitten werden. Verletzungsgefahr ist auch weniger, Staub ist weniger, also der Abfall. Und es ist nicht mehr zeitaufwendiger. Dadurch wird es, wie gesagt, Stein auf Stein zusammengesetzt. Und das kann man sich vorstellen, es sind so großformatige Steine, die aufeinander gestellt werden.
Ein bisschen Lego-Spiel.
Lego-Spiel, genau. Baukasten, sagen wir immer dazu sehr gerne. Und was der Vorteil dabei ist, ist, dass wir technische Lösungen schon für ganz viele Dinge haben, wie Keller, Fassaden oder Tiefgaragen. All diese Sachen sind schon vorgefertigt bei uns, vorgeplant. Das heißt, wir müssen nicht immer bei jedem Projekt von null wieder anfangen. Und das hat sich einfach bewährt. Und man kann natürlich auch aus Fehlern super lernen. Ja, also wenn wir merken, okay, das funktioniert in dem einen Projekt vielleicht nicht so gut, dann können wir das super beim nächsten Projekt einfach ändern. Und dadurch sind wir einfach effizienter und minimieren die Fehler.
Mhm. Wenn man das dann mal so bei Google eingibt, was ich ja manchmal sehr gerne mache, wenn ich mich auf so Podcasts vorbereite, da liest man ja dann immer irgendwie, es sieht alles sehr gleich aus, Gefahr von Identitätsverlust. Was entgegnest du?
Ja, die Gefahr sehe ich eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt. Wenn ich mal so schaue, erstmal kann man diese Systembauweise sowohl im Siedlungsbau als auch im Geschosswohnungsbau umsetzen. Und wenn ich mir mal unsere Projekte so angucke, zum Beispiel unsere zwei größten Projekte, wo die Gefahr ja bestehen könnte, ist das zum Beispiel Parkstadt Karlshorst in Karlshorst und Hugus und Marienfelde, dann sieht man, dass die komplett unterschiedlich aussehen und da sehe ich keinen Identitätsverlust. Ehrlich gesagt, und die Gefahr, dass da ein Ghetto entsteht, wir haben ja keine Plattenbaut mehr wie in den 60er, 70er Jahren. Ja, von daher sehe ich die Gefahr nicht. Und wir haben natürlich auch als Bonava, ich weiß nicht, ob du unsere Vision so ein bisschen kennst, Happy Neighborhood nennt sich das bei uns. Wir schaffen ja Wohnumfelder zum Wohlfühlen. Und da versuchen wir natürlich wie Happy Neighborhood auch Dinge umzusetzen, die nicht jeder hat, wo die Nachbarschaft so ein bisschen zusammenkommen kann.
Was ist das zum Beispiel?
Zum Beispiel haben wir ein Projekt in Ahrensfelde bei Berlin, Ahrensfelder Obstwiesen. Die haben zum Beispiel eine Idee, das heißt Ahrensfelder Obstwiesen, weil jedes Haus ein unterschiedliches, jeder Haustyp hat einen unterschiedlichen Namen, zum Beispiel Blaubeere oder Himbeere. In den Farben natürlich dezent sind auch die Häuser gestaltet, also bedeutet die Blaubeere ist blau und die Himbeere logischerweise rot. Und die Kunden bekommen zur Übergabe immer einen Blaubeerstrauch zum Beispiel. Und das macht jeden irgendwie, also irgendwie fühlen die sich da alle zugehörig. Und da ist natürlich alles andere als ein Ghetto dann letztendlich entstanden. Oder zum Beispiel haben wir ein Projekt gehabt, ich glaube Stadttorgärten hieß das, in Bonn-Beuel. Das hat der damalige Projektleiter, der mittlerweile Regionsleiter ist, Daniel Koschel zum Beispiel umgesetzt. Und da haben die so Gartenparzellen gehabt, also ich glaube alle 30 Meter. Da gab es einen richtigen Run drauf, also mit Hochbeeten. Dann haben die Nachbarn da zusammen halt gepflanzt und das bringt die Nachbarn, Happy Neighborhood, wie gesagt, halt super zusammen. Und ich denke, das ist einer der Dinge, die sehr positiv bei uns sind. Und auch da, weil du sagst, Identitätsverlust, natürlich versuchen wir auch immer, wir haben intern nennt sich das bei uns OTOP, One Team, One Project. Bedeutet, wir arbeiten als Team an einem Projekt, nicht nur der Projektleiter oder der Bauleiter, alle zusammen. Und wie schlimm wäre es, wenn wir keine Fehlerkultur hätten. Natürlich schauen wir auch darauf, was kann man besser machen bei den nachfolgenden Projekten.
Mhm. Okay, also ist ja alles so ein bisschen wieder so Rolle rückwärts gefühlt, ne? Also
total.
Diese Werte, die man so früher hatte, ja, was so Nachbarschaft angeht, das ist wieder stark im Kommen, oder?
Total. Ich glaube, das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir ein schwedisches Unternehmen sind. Das darfst du auch nicht vergessen.
Ja, dazu, super, Überleitung hast du ja selber gemacht. Sehr gut. Da haben wir jetzt schon mal einen Vorteil, ne? Also die Schweden, Norweger, Dänen sind ja mit allem, was Stadtentwicklung anbetrifft, extrem weit, empfinde ich so. Welche Vorteile haben wir denn in Deutschland? Fangen wir mal so an. Ich will nicht gleich wieder mit Nachteilen anfangen.
Gegenüber was meinst du jetzt
genau? Gegenüber Schweden zum Beispiel.
Also einmal muss ich sagen, also wir sind ja, ich glaube, seit knapp 30 Jahren, ein bisschen über 30 Jahren schwedisch. Also ich muss sagen, dass die Schweden ganz anders aufgestellt sind, was so Eigentum angeht. Bedeutet, deshalb ist der Markt auch komplett, man kann die Märkte überhaupt nicht unterscheiden oder kann sie nur unterscheiden, genau, kann sie nicht vergleichen, so rum. Es ist so, dass die Schweden, bei den Deutschen ist es so, wir kaufen einmal im Leben normalerweise eine Immobilie, wenn überhaupt. Ich habe in Amerika hatte ich eine beste Freundin, die war auch Austauschschülerin, war Finnin. Den Markt bedienen wir ja genauso, gehört genauso mit zu Bonava. Und die hatte mal gesagt, wie, du mietest hier eine Wohnung? Also dort gefühlt in Finnland sind 100% jetzt überspitzt gesagt alles Eigentum. Und die kaufen halt nach und nach, egal wie der Lebensabschnitt sich verändert, Immobilien. Bedeutet, als Single hat sie sich eine Zweizimmerwohnung gekauft, dann hat sie einen Freund gehabt, hat geheiratet, jetzt haben sie sich eine Dreizimmerwohnung gekauft. Als nächstes kriegen sie ein Kind und kaufen sich ein Haus. Und deshalb ist das so extrem unterschiedlich zum deutschen Markt, finde ich.
Mhm. Deshalb sind die auch weiter in der Entwicklung, was eben zum Beispiel Happy Neighborhood angeht. Stadtentwicklung ist ja da auch sehr, also sehr anders als in Deutschland und in meiner Welt auch ein bisschen fortschrittlicher.
Ja, die haben, glaube ich,
visionärer.
Ich glaube, dass die ein Problem nicht haben, was wir, oder eine Herausforderung, ich hasse das Wort, Problem. Eine Herausforderung haben die nicht, dass die dieses, gerade so in den Großstädten bei uns haben wir diesen Wohnungsmangel quasi und diesen Gap müssen die halt nicht schließen. Das heißt, wir müssen ja hier möglichst bauen, 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 einfach so schnell wie möglich und das haben die da das Problem nicht. Und deshalb können die sich mehr mit diesem Stadtentwicklungsthema vielleicht beschäftigen.
Und bauen, bauen, bauen. Wenn es denn mal so kommen würde, würdest du sagen, dass wir da noch mehr an Qualität verlieren?
Ehrlich gesagt nicht. Glaube ich nicht, weil rund 20.000 Bauvorschriften sorgen schon dafür, dass die Qualität da bleibt. Was meiner Meinung nach auch zu viel ist. Also die Bauvorschriften verteuern das ganze Bauen letztendlich. Es ist richtig, dass wir eine gewisse Qualität haben müssen, aber 20.000 Bauvorschriften ist einfach zu viel, meiner Meinung nach. Das ist wieder typisch Bürokratie in Deutschland. Und ich denke aber nicht, dass schneller Bauen Einbußen der Qualität bedeutet. Ich glaube, wenn man gut aufgestellt ist, bedeutet, ein gutes Bauteam hat eine gute Planung, gute Bauüberwachung, gute Materialien, Fachkräfte mit einbezieht, dann kann man das wirklich gut umsetzen. Und wir sehen ja auch mit unserer Systembauweise, wir sind ja deutlich schneller auch schon. Wir hatten mal ein Projekt Märkischer Allee zum Beispiel. Da haben wir in Rekordzeit das Ganze aufgestellt. Und wenn man sich das anguckt, das hat dann auch wieder nichts mit dem Ghetto zu tun oder mit Plattenbauten. Da sind die Bewohner super happy und es ist ein ganz tolles Projekt geworden. Von daher bringt das schon etwas, diese Bauzeit zu verkürzen.
Wie viel habt ihr da verkürzt ungefähr?
Ich glaube, da haben wir knapp über ein Jahr nur gebaut.
Oh.
Das war recht schnell.
Ja, das ist wirklich schnell. Das ist so, ich habe jetzt mal so ein paar Zahlen. Lass uns mal über Zahlen sprechen. Also, Häuser und Wohnungen im Bau 2023 waren 1930, davon 900 verkauft. Von Januar bis September 2024 waren 1954, weiß es halt ganz genau, ne? Im Bau und verkauft waren 606. Da sind ja jetzt noch ganz schön viele übrig, oder?
Klar.
Na, Head of Sales.
Also ich sag mal so, man kann natürlich nicht leugnen, dass die Verkäufe auch bei uns im Einzelvertrieb zurückgegangen sind. Hat damit zu tun, dass die Masse sich das natürlich nicht mehr so leisten kann wie vor 3-4 Jahren. Und es wird auch nicht so schnell wieder ankurbeln, denke ich mal, solange der Finanzmarkt sich nicht ändert oder die Baupreise sinken. Sollten die Baupreise sinken, könnten wir das natürlich auch an den Markt weitergeben. Aber es ist so, dass wir nicht ohne Vorverkaufsquote bauen und wir können natürlich auch nur verkaufen, wenn wir auch bauen. Das heißt, wir brauchen diese Baustarts, darauf sind wir angewiesen, nur so überleben wir. Wir haben gemerkt, auch wieder dieses Thema Sicherheit, was ich vorhin schon angesprochen habe. Es ist wichtig für die Kunden zu sehen, Bonava, wir sind noch da und wir bauen weiter. Und das wollen wir natürlich damit auch signalisieren. Und wir merken, wenn wir bauen, dann kaufen die Leute auch. Und
das ist aber da ein bisschen schwierig. Du brauchst eine Vorverkaufsquote und die Leute kaufen aber erst, wenn sie sehen, dass da was passiert.
Ja, das ist genau der Punkt, den wir, glaube ich, ganz gut treffen intern, dass wir es schaffen, dass die Leute überzeugt sind, dass wir auch weiter bauen dann auf jeden Fall. Also es gibt einen bestimmten Anteil an Kunden, die trotzdem kaufen. Vielleicht, weil der Einstiegspreis auch am Anfang unserer Projekte geringer ist als zum Schluss. Und genau, dann können wir halt anfangen mit dem Baustart und dann merken wir, ziehen die anderen sofort nach.
Wie hoch ist die Vorverkaufsquote?
Die ist immer unterschiedlich, kann ich dir gar nicht so sagen. Da ist der Bauleiter mehr drin.
Ach so. So, also du glaubst jetzt auch nicht so richtig, dass der Markt wieder anzieht?
Ich denke, wir müssen auf jeden Fall das nächste Jahr noch überstehen. Und ich glaube, dann in 2026 wird es wieder anziehen.
Gut, also wir sind auch noch positiv. Ah, so sehr herrlich. da müssen wir aber auch über andere Zahlen reden, weil das konnte ja auch jeder lesen. Bonava, du hast es ja selber schon gesagt, kommt natürlich jetzt auch nicht unbeschadet durch die Krise. Hm. Ihr habt irgendwie über 300 Stellen abgebaut von 1000, glaube ich. Irgendwie sowas war's. Das ist ja schon ein großer Einschnitt, das sind ja schon ein paar Leute. Und es wurde dazu eine Neuaufstellung ausgerufen. Vielleicht erklärst du mal so ein bisschen, was sich da geändert hat.
Mhm. Klar, also genauso wie unser Produkt, was wir anpassen mussten, mussten wir da leider auch uns als Organisation neu aufstellen, was mit Sicherheit der Führung nicht leicht gefallen ist. Aber was positiv war, ist, dass wir von uns aus gesagt haben, wir müssen diesen Weg gehen. Der Impuls kam von uns aus und zwar nicht, wir wurden nicht in die Knie quasi gezwungen, sage ich mal. Und wir haben auch gemerkt, dass wir die Struktur ändern müssen und wollten einfach effizienter sein, Prozesse neu gestalten. Wir hatten zum Beispiel 4 unterschiedliche Produktionsbereiche, ja, also Süd, West etc., all diese Dinge. Und so hat jeder einzeln für sich gearbeitet. Und wir haben gesagt, das wollen wir nicht mehr. Wir sind eins. Und deswegen haben wir das aufgelöst und haben dann eine neue Struktur quasi erschaffen.
Also ihr habt es ein bisschen zentralisiert.
Haben es zentralisiert.
Bestimmte Bereiche, die jetzt für alle
genau, richtig.
Gleich sind.
Und in diesem Zuge übrigens wurde auch die Stelle der Vertriebsleitung neu geschaffen. Die gab es bei uns vorher gar nicht. Dafür waren die Regionsleiter immer zuständig. Und seitdem bin ich seit Februar diesen Jahres in der Vertriebsleitung.
Ah, du hast davon profitiert sozusagen.
Davon habe ich profitiert.
Okay, das heißt, ihr seid jetzt irgendwie 700 Leute in Deutschland, so Pi mal Daumen, und ihr skaliert weiter nach oben oder es ist erstmal Seitwärtsbewegung und nichts mehr?
Genau, wir schauen erstmal, dass wir so gut aufgestellt sind, wie wir aktuell aufgestellt sind. Überdenken unsere Prozesse. Ja, also ich merke das immer wieder. Prozess ist ja wieder so ein Bürokratie-Ding, finde ich sowieso in Deutschland. Wir haben so viele Prozesse gehabt und natürlich schaut man auch, braucht man jetzt hier 2 Übergabeprotokolle oder reicht vielleicht 1? Also bestimmte Dinge.
3 braucht man.
Richtig. Bestimmte Dinge haben wir uns einfach, wir schauen uns wirklich alle Prozesse an und gucken, wo können wir effizienter sein, wo können wir Zeit sparen und wo können wir Arbeit sparen. Und damit sind wir wirklich, finde ich, gerade sehr erfolgreich unterwegs. Wir merken schon die ersten positiven Signale, auch intern. Und ja, das hat einen positiven Effekt.
Okay, wie viel ist dann Sales noch in deinem Arbeitsleben und wie viel ist Prozess- und Organisationsmanagement?
Also ich sag mal so, viel ausgerichtet ist natürlich, dass ich viel strategisch auch arbeiten kann. Ich konzentriere mich wirklich sehr, sehr viel darauf. Ich habe ein super Team hinter mir, die sich eher auf die Prozesse dann auch beschränken. Von daher, ich als Vertriebsleiterin kann mich wirklich sehr, sehr gut auf Sales konzentrieren.
Okay. Bonava setzt, und das ist neu, auch auf geförderten Wohnraum. Das habt ihr früher ja, glaube ich, nicht so richtig gemacht. Das interessiert ja wiederum, korrigier mich bitte, eher institutionelle Investoren. Mhm. Wie ist da jetzt so der Ansatz und wie soll der in Zukunft weiterverfolgt werden?
Also es ist schon, also so neu ist das gar nicht für uns, weil letztendlich ist es ganz oft so, dass wir, wenn wir ein Projekt, für ein Projekt eine Baugenehmigung beantragen, dann ist es ja gerade in Berlin zum Beispiel oftmals so Pflicht, dass wir auch gefördertes Wohnen dort mit bauen und diesen Teil verkaufen wir dann immer. Wir hatten immer so unsere Stamminvestoren dafür und wir merken aber jetzt schon sehr verstärktes Interesse daran. Hat man auch auf der Expo vielleicht sehr viel gemerkt. Wir waren da gut in Gesprächen. Letztendlich ist gefördertes Wohnen schon für die Investoren auch ein Wertsteigerungspotenzial da, langfristig gesehen. Und die können ja auch nach 20, 30 Jahren noch dann die Miete erhöhen. Das kalkulieren sie sich natürlich alles mit ein. Gerade die städtebaulichen. Wir haben jetzt auch einen Teil, vielleicht hast du es gelesen, die Gartenstadt in Karlshorst an die HOVO UG verkauft. Also die sind da schon sehr interessiert und wir vermerken einfach auch dieses verstärkte Interesse immer mehr daran. Und es ist natürlich auch ein gesellschaftlicher Beitrag, ne, den man als Investor dann dort mit leistet.
Mhm. Naja, aber es ist ja trotzdem, so lange sind ja die Verpflichtungen auch noch nicht, es ist ja trotzdem relativ neu.
Also ich sag mal so, es kommt auch so ein bisschen auf die Bundesländer drauf an. Die sind ja sehr unterschiedlich, was die dort fördern. In Süddeutschland gibt es da regelrecht einen Boom mit den Förderungen gefühlt. Ich finde, dass die Politik da auch ein bisschen einschreiten sollte. Die müsste mehr Anreize dafür auch schaffen für die Investoren. Ich möchte jetzt auch gar nicht zu politisch werden, das ist gar nicht so mein Thema. Aber das ist natürlich ein Punkt, wo ich denke, das sollte mehr gefördert werden, dass die Investoren da auch aufmerksamer drauf werden und sich auch mehr trauen, dahingehend zu investieren. Und trotzdem ist es nicht das Allheilmittel. Auch die Mittel sind irgendwo endlich, das darf man nicht vergessen. Und deshalb sollte man sich nicht nur auf gefördertes Wohnen konzentrieren, sondern auch auf den frei finanzierten Markt. Und das ist vielleicht nicht der Renditebringer von heute auf morgen, aber ich glaube, wenn man da gut rechnet, dann ist das auch sehr positiv.
Gut. Liebe Sophie, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, liebe Grüße an deine Oma, du hast es perfekt gemacht zur Premiere, kannst dir dann vorspielen.
Dankeschön.
Ich danke dir sehr für das Gespräch.
Ich danke mir auch. Tschüss.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.